Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie heute die vierte und damit letzte Lesung aus dem Taschenbüchlein von Markus Rudisiele mit dem Titel »Wer war Jesus? Was die Bibel über ihn sagt?« Ja, wer war Jesus? Das ist die zentrale Frage über die Jahrhunderte hinweg bis heute. Der Autor erarbeitet in schlichter Weise den biblischen Befund und entfaltet so ein Bild der Person Jesu, das besonders solchen Menschen, die das biblische Zeugnis ernst nehmen, die Bedeutung dieses von Gott gesandten Retters erschließt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinger. Teil 4, der Rest von Kapitel 3b und dann Kapitel 4. Der Anspruch Jesu auf den Thron Davids war kein Anklagegrund für die Juden, aber sein Anspruch zur Rechten Gottes zu sitzen, war für sie eine Gotteslästerung. Neben der Majestät Gottes hat nur ein Gott Platz. Mit dieser Aussage machte sich Jesus Gott gleich. Und das war aus Sicht der Juden todeswürdig. Diese Anklage zur Verurteilung zum Tod bringen die Juden dann auch vor Pilatus zum Ausdruck, in Johannes 19, Vers 7. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Das Motiv, warum sie Jesus töten wollten, war Eifersucht. Der religiöse Grund war Gotteslästerung, weil sich Jesus durch sein Bekenntnis als Sohn Gottes Gott gleichmachte. Warum war das so? Wer vor dem Thron Gottes anbetend niederfällt, fällt auch vor dem Sohn Gottes zur Rechten der Majestät nieder. In der Anbetung Gottes des Vaters wird auch der Sohn angebetet. Nach jüdischer Sicht auch heute noch unmöglich. Die Offenbarung zeigt das aber deutlich. So lesen wir zunächst in Offenbarung 1, Vers 5, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. In Offenbarung 5 finden wir eine Beschreibung der Anbetung Gottes im Himmel. Zunächst wird Gott, der Vater, angebetet, weil er der Schöpfer ist, die Verse 9 bis 11. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Die lebendigen Wesen und die Ältesten fallen aber nicht nur vor Gott, dem Vater, als dem Schöpfer nieder, sondern genauso vor Jesus Christus, als dem Lamm Gottes, das unsere Schuld durch sein Sterben gesühnt hat. Offenbarung 5, die Verse 8 bis 12. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Dann stimmen alle ein in den Lobpreis des Vaters und des Sohnes. Offenbarung 5, die Verse 13 bis 14. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, der seine Ehre keinem anderen gibt, dann muss der Sohn Gottes ebenfalls Gott sein, weil auch ihm Ehre und Anbetung zukommt. Schon allein das unterscheidet ihn von allen Engeln. Er muss Gott sein, sonst würde Gott, der Vater, seine Ehre ja mit einem seiner Geschöpfe teilen müssen. Die Bibel lehrt aber überall, dass nie einem Geschöpf, sondern allein dem Schöpfer die Ehre zuteil werden darf. Also ist der Sohn genauso Gott wie der Vater. Und wenn ich ihn, den Sohn, ehre und ihm gegenüber meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringe, dann wird ebenso auch Gott, der Vater, geehrt. In Offenbarung 19, Vers 10 fällt Johannes vor einem Engel nieder, um diesen anzubeten, weil er durch das, was er gesehen hat, so ergriffen ist. Dieser Engel lehnt das aber ab, Offenbarung 19, Vers 10. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten, und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Dieser Engel stellte sich auf die gleiche Stufe mit Johannes und bezeichnet sich als Mitknecht, obwohl es sicher ein besonderer Engel in einer besonderen Stellung war, da er Johannes Geheimnisse Gottes offenbaren durfte. Wie anders ist die Stellung Jesu zur Rechten Gottes, als Lamm inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen. Unvergleichbar. Kapitel 4. Jesus konkret. Der dreieine Gott und der dreieine Mensch. Wir haben schon gesehen, dass die Bibel auf dem ersten Blatt mit der Aussage beginnt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dass das Wort, das dafür den Schöpfergott verwendet wird, ein Hauptwort in der Mehrzahl ist. Eigentlich müsste da stehen, im Anfang schuf Götter die Himmel und die Erde. Und wir haben festgestellt, dass hier der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist geschaffen hat. Diese drei finden wir an vielen Stellen, besonders im Neuen Testament, gleichberechtigt und in völliger Übereinstimmung und Harmonie miteinander. So sagt Jesus in seinem Missionsbefehl in Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Johannes 16 spricht Jesus von dem Kommen des Heiligen Geistes auf die Erde. In den Kapiteln 14, 15 und 16 bringt er in diesem Zusammenhang auch die Dreieinheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist zum Ausdruck. Wenn er sagt, er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. In Johannes 14, die Verse 15 bis 18, sagt Jesus über den Heiligen Geist, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Durch den Heiligen Geist kommt Jesus zu uns, in unser Leben, in unser Herz. Und in Vers 23 fährt Jesus fort, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wo der Sohn ist, ist auch der Vater und der Heilige Geist. Durch den Heiligen Geist wohnen der Vater und der Sohn in uns. Also ist auch der Heilige Geist Gott. Wir lesen in 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der Geist Gottes ist Herr. wie auch der Vater und der Sohn. Das Handeln Gottes ist immer das Handeln des dreieinen Gottes. Das sehen wir auch bei seinem Wirken in heutiger Zeit. So lesen wir in 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 6, wo es um die verschiedenen Gaben geht. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, geistliche Befähigungen. Aber es ist derselbe Geist, und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Der Geist gibt Gaben, Befähigungen. Der Sohn, Jesus Christus, beauftragt zum Dienst. Und der Vater wirkt die ihm wohlgefällige Frucht. Es handelt immer der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So beginnt Petrus seinen ersten Brief folgendermaßen in Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Der Vater erwählt, der Geist heiligt und die Reinigung erfahren wir durch das für uns vergossene Blut unseres Herrn Jesus. Judas ermutigt in seinem Brief in den Versen 20 bis 21, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Er spricht vom Gebet im oder auch durch den Heiligen Geist, von der Liebe Gottes und von der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus. Paulus wünscht den Korinthern in 2. Korinther 13, Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Welchen Segen schenkt uns dieser dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist? Und Johannes schreibt in der Offenbarung Kapitel 1, die Verse 4 und 5, Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. In 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir von der Erschaffung des Menschen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott ist drei und doch einer. Und nun haben wir gelesen, dass wir Menschen im Bild Gottes geschaffen sind. Wenn das so ist und Gott der dreieine Gott ist, dann müsste sich doch diese Dreieinheit auch im Menschen zeigen. Und das tut sie auch. Auch wir Menschen sind eine Dreieinheit, nämlich Geist, Seele und Leib. Und wie gut ist es, wenn diese drei in Harmonie und im Einklang miteinander sind. Im dritten Johannesbrief wünscht Johannes dem Adressaten seines Briefes Gaius in Vers 2, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Gaius ging es in seiner Seele gut und nun wünscht Johannes ihm, dass es ihm in gleicher Weise auch körperlich gut gehen soll. Wir sehen hier die Verbindung der Seele mit dem Leib und die gegenseitige Abhängigkeit. Wir nennen das heute psychosomatisch. Das ist die Abhängigkeit unseres Leibes von unserer Seele und umgekehrt. Wie gut, wenn diese zwei im Einklang, in Harmonie, in Ergänzung sind. Paulus schreibt in 2. Korinther 7, Vers 5, denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Paulus kannte das. Körperliche Anfeindungen von außen, aber dazu auch noch innere Ängste. Ängste, die seiner Seele zu schaffen machten. Der Dichter von Psalm 42 schreibt dreimal, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch loben für die Rettung, die von ihm kommt. Der Psalmschreiber ist hier im Zwiegespräch mit seiner Seele. In Psalm 94, Vers 19 lesen wir, als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten oder liebkosten deine Tröstungen meine Seele. Diese Menschen kannten Situationen in ihrem Leben, in denen ihre Seele aus dem Gleichgewicht geraten war. In dieser Not suchten sie dann Trost und Geborgenheit bei ihrem Gott. Dann schreibt David in Psalm 143, Vers 4 von seinem Geist: Und mein Geist ist verzagt in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. In Römer 8, Vers 16 lesen wir: Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. In 1. Korinther 2, Vers 10 und 11 lesen wir: Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, der Geist Gottes. Denn der Geist Gottes erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Hier wird vom Geist Gottes, aber auch von unserem Geist gesprochen. Und dann wünscht Paulus den Thessalonichern in 1. Thessalonicher 5, Vers 23: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir Menschen, im Bild Gottes geschaffen, sind Geist, Seele und Leib. Und wie gut ist es, wenn diese drei in Einklang, in Harmonie sind. Und wir sehen auch, wie sich Geist, Seele und Leib gegenseitig beeinflussen und zusammen ein Ganzes bilden. Wer Jesus in sein Leben aufgenommen hat, der hat bereits eine Auferstehung seiner Geistseele erfahren, der hat neues Leben. Was noch fehlt, ist die Erlösung seines Leibes, die leibliche Auferstehung. Davon schreibt Paulus in Römer 8, die Verse 9 bis 11. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Zum einen werden in diesem Abschnitt der Geist Gottes und der Geist Christi gleichgesetzt, und wir sehen das Wirken von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zum anderen erfahren wir, dass unser Leib noch sterblich ist und von Gott lebendig gemacht werden wird. Es muss der Geist Gottes, der auch der Geist Christi ist, in uns wohnen. Wenn das der Fall ist, wird der Vater unsere sterblichen Leiber auferwecken, das heißt mit ewigem, nie endendem Leben ausstatten. In Römer 8, Vers 23 lesen wir, dass wir die Erlösung unseres Leibes noch erwarten. Von dieser Hoffnung schreibt Paulus an die Korinther in 1. Korinther 15, die Verse 51 bis 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Was für eine wunderbare ewige Zukunft hat uns Gott bereitet, dass wir einmal in einem neuen Leib, der nicht mehr sterblich ist, für alle Zeit bei Gott sein dürfen. Dann sind wir als eine erlöste Dreieinheit für alle Zeit bei dem dreieinen Gott. Die ersten Gläubigen wurden Christen genannt. In Apostelgeschichte 11, Vers 19 und die folgenden lesen wir, wie sich das Wort Gottes, besonders das Wort von dem Handeln Gottes in seinem Sohn, Jesus Christus, weiter unter den Nichtjuden ausbreitete. Aufgrund des Zeugnisses von Stephanus, der vor seiner Hinrichtung die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen sah, war eine Verfolgung der Gläubigen in Jerusalem entstanden, sodass viele fliehen mussten. Einige von ihnen verkündigten das Evangelium von Jesus auch den Nichtjuden in Antiochia. Wir lesen, dass sich eine große Zahl, die gläubig wurde, zum Herrn bekehrte. Als man das in Jerusalem hörte, sandten sie Barnabas nach Antiochia. Der ermahnte alle mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Diese Jünger von Antiochia waren die ersten, die man Christen nannte. Dieser Begriff Christen zeichnete diese Menschen als Zeugen Jesu aus, die in ihrem Reden und in ihrem Tun ihren Retter und Herrn Jesus Christus bezeugten. König Agrippa, der das Zeugnis des Paulus hörte, antwortete Paulus: In kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Apostelgeschichte 26, Vers 28. Petrus schreibt an die verfolgten Christen in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 12 und die folgenden: Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Die ersten Christen waren Nachfolger Jesu Christi. Sie bekannten sich zu diesem Namen. Wir wollen auch solche sein, die ihren Retter und Herrn durch ihr Reden und ihr Tun bekennen. Wir wollen so leben, dass die Menschen in unserem Umfeld uns mit Recht als Christen bezeichnen können. Wir brauchen Jesus. Jesus Christus hat von sich gesagt, dass er der Weg zu Gott ist und dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn, in Johannes 14, Vers 6. Wir brauchen Jesus, um in Verbindung mit Gott zu sein. Johannes schreibt dazu in 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 11 bis 13: Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. In Johannes 1, Vers 12 steht: Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. In Kolosser 1, Vers 27 schreibt Paulus: Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer Jesus hat, hat alles. Wer ihn nicht hat, hat nichts. Wir wollen Zeugen Jesu sein. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern nach seiner Auferstehung einen klaren Auftrag gegeben. Wir lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist Wunsch, Auftrag und Feststellung zugleich. Wir sollen Zeugen Jesu sein. Das heißt, wir sollen seinen Namen den Menschen kundtun und ihnen diesen Namen bekennen. So sagt Jesus in Matthäus 10, Vers 32 und 33: Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Die Apostel sollten Zeugen Jesu Christi sein. Und das waren sie auch. So bezeugt Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12: Und es ist in keinem anderen das Heil, die Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Die Apostel tauften auf den Namen Jesu Christi in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Sie heilten in diesem Namen, Apostelgeschichte 3, Vers 6, und obwohl es ihnen streng verboten wurde, im Namen Jesu zu lehren, erfüllten sie ganz Jerusalem mit der Lehre von diesem Namen. Apostelgeschichte 5, Vers 27 und 28. Als sie um dieses Namens willen ausgepeitscht wurden, freuten sie sich, dass sie gewürdigt wurden, für den Namen des Herrn Jesus Schmach zu leiden. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Apostelgeschichte 8, Vers 5 und Vers 35. Paulus wollte diese Lehre von Jesus ausrotten, bis ihm Jesus vor Damaskus begegnete und ihn fragte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Paulus beschreibt dieses Erlebnis in Galater 1, Vers 15 so: Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Über diesen Paulus sagt der auferstandene Jesus Christus in Apostelgeschichte 9, Vers 15: Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Paulus schreibt den Korinthern, was ihm bei seinen Predigten zentral wichtig war. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 1. Korinther 1, Vers 22. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 2. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen. 1. Korinther 15, Vers 1, 2 und 11. Diesen Namen unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, sollen auch wir ehren, festhalten und verkündigen. Das hat eine große Verheißung. Der Herr Jesus lässt Johannes an die Gemeinde in Philadelphia schreiben in Offenbarung 3, Vers 8. Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast deine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Gerade für die letzte Zeit ist es wichtig, dass wir den Namen unseres Herrn Jesus bekennen. Philadelphia bekommt die Zusage in Offenbarung 3, Vers 10, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Wir wollen Zeugen Jesu sein, bis er kommt. Dazu ermutigt uns die Bibel noch im letzten Kapitel. In Offenbarung 22 lesen wir von Jesus Christus: Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Vers 1. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Vers 3. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm, Vers 16 und Vers 17a. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Wir sehen in allem Wirken Gottes das Wirken des dreieinen Gottes, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wer Jesus Christus als seinen Herrn und Retter annimmt, ist mit hineingenommen in diese innigste Gemeinschaft, schon jetzt und für alle Zeit. Ja, komme bald, Herr Jesus. Sie hörten soeben die vierte und damit letzte Lesung aus dem Taschenbüchlein von Markus Rudi Siehle mit dem Titel »Wer war Jesus? Was die Bibel über ihn sagt?« Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de.
Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001, und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.